Auf welchem Stand ist denn die ägyptische Revolution? Ist das Leben wieder fast so wie vorher, fast wieder normal oder gärt es weiter?
Ist eine schöne Frage. Ist es schon fast wieder normal? Und ich würde darauf sagen, hoffentlich wird es nicht normal, so wie es vorher war. Denn die Umwälzungen, die sind wirklich mit der Hand zu greifen oder mit dem Herzen, kann man auch sagen. Ich gebe Ihnen mal das Beispiel Presse. Die Presse hat sich um 180 Grad gewandelt. Sie können offenste Kritik lesen an der derzeitigen Militärregierung. Sie lesen die Forderungen, die die Jugend stellt. Andererseits, ja, wir spüren einen Aufbruch und eine neue Normalität. Also zur neuen Normalität gehört, dass man offen reden kann. Zur neuen Normalität gehört sehr viel Engagement von Jugendlichen. Also auch da wieder ein ganz konkretes Beispiel. Kurz nach dem Rücktritt von Mubarak haben sich Jugendliche auch wieder über Facebook organisiert und ganze Straßenzüge gekehrt und sauber gemacht und die Randsteine neu bemalt. Also fast rührend zu sehen. Und wenn man dann gefragt hat, warum macht ihr das denn, dann haben sie gesagt, ja, das ist doch unser Ägypten. Wir müssen uns doch engagieren. Und sowas hat man eigentlich vorher gar nicht erwartet von einem normalen Ägypter. Man hat immer gedacht, naja, die warten halt ab, bis der Staat was macht. Und wenn der Staat nichts macht, geschieht halt nichts. Aber nein, die jungen Leute, und ich rede jetzt von den Menschen, die so zwischen 16 und 25 sind, sind ganz, ganz engagiert dabei. Und das zieht wiederum die Älteren mit. Also auch hier, ich wohne ja ein bisschen auf dem Lande, auch hier spürt man, dass wirklich eine neue Zeit begonnen hat. Negativ muss man natürlich auch sehen, es gibt einige Fehlerquellen noch, da zum Beispiel da ist die Polizei ist noch nicht richtig da. Die Polizei wurde ja vom Innenminister als Dienstherr geleitet und da gab es auch sehr viel Korruption, deswegen kann man sie nicht einfach wieder wie normal auf die Straßen schicken. Das bedeutet, wir haben eine etwas erhöhte Kriminalität, leider, leider. Also es wurden sogar jetzt in der letzten Zeit einige Überfälle auf Autos veranstaltet. Unter irgendeinem Vorwand wurden Autos angehalten und die wurden ausgeraubt. Hat übrigens auch schon einige Deutsche getroffen. Da hoffen wir natürlich auf eine im guten Sinne Normalität.
In einer erhöhten Kriminalität könnte es natürlich auch wieder, wie in der Neujahrsnacht, zu Angriffen auf Kopten kommen. Der Innenminister unter Mubarak, den Sie eben erwähnt haben, wird in Presseberichten, ich glaube, die sich auf britische Geheimdienstinformationen stützen, mit dem Attentat von Alexandria, bei dem über 20 Kopten starben, in Verbindung gebracht. Wie ist da der Stand der Erkenntnisse? Ist das auch in der Presse jetzt auf einmal ein Thema?
Also ich denke, ab dem 5. März werden wir mehr wissen, denn an diesem Tag beginnt der Prozess gegen Habib el-Adli, dem Innenminister. Und die Gerüchte sind natürlich sehr, sehr groß, dass er hinter sehr vielem steckt. Ich sag mal, zur Zeit, in der noch so vieles im Umbruch ist, ist natürlich die Gerüchteküche sehr groß. Man muss alles mit sehr viel Vorsicht genießen. Ägypter erzählen auch gerne, ich sage das mal etwas locker, erzählen auch gerne viele Geschichten, die spannend klingen und dann kann das natürlich da auch mit einer Rolle spielen. Andererseits, sowohl Muslime als auch Christen glauben, von denen glauben viele, dass in der Tat wenigstens das Abziehen der Polizei vor dieser Kirche der beiden Heiligen in Alexandria initiiert war, eben natürlich durch die höchsten Stellen, also durch den Minister unter Umständen, um sozusagen dem Terror einfach Raum zu geben. Die Sicherheitslage nach dem 25. Januar dann, also nach dem ersten Tag unserer neuen ägyptischen Revolution, war ja dann auch ganz schwierig, denn auf einen Schlag wurde die ganze Polizei abgezogen und die wurden in Ferien geschickt, so hieß es offiziell. 3 Tage nach dem 25. gab es keine einzigen Polizei mehr und das war dann auch hart. Okay, also wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Ich kann nur sagen, was die Christen anbelangt, sie sind jetzt mit gemischten Gefühlen da. Einige Bischöfe haben ja auch schon erklärt, sie sehen eine große Chance drin und sie haben Hoffnung. Also sowohl Shenouda der Dritte hat es gesagt, als auch Naguib, der katholische Patriarch. Die normale christliche Bevölkerung ist doch immer noch sehr ängstlich und zwar sicherlich beeinflusst durch die 15 Jahre andauernde Indoktrination. Es gibt keine Alternative zu Mubarak, es sei denn Muslimbrüder. Und in den letzten Tagen haben sich auch einige, aber wie immer, einige Attentate und schlimme Dinge ereignet in Ägypten. Und dann kommen die Christen und sagen, seht ihr, jetzt geht es los. Das habe ich wörtlich so gehört. Und dann habe ich gesagt, ja wieso, was geht denn los? Ja, es war ja klar, wenn der Mubarak nicht mehr da ist, dann geht's gegen die Christen. Ist eine sehr, sehr, sehr einseitige Sichtweise und ich denke wirklich, ist der Virus dieser Propaganda entweder Mubarak oder die Muslimbrüder. Im Effekt sieht man, dass die Muslimbrüder derzeit sehr, sehr zurückhaltend sind. und erklären, dass sie auch noch keine Partei gründen wollen. Das war gerade vorgestern, glaube ich, in den Medien drin, sondern dass sie mitarbeiten wollen an einer demokratischen Auferbauung dieses Landes. Was auch immer das dann im Sinne eines Muslimbruders heißt, aber jedenfalls diese Schreckgestalt Muslimbrüder, wie sie bei uns in Europa ankommt, existiert, glaube ich, so in Ägypten nicht.
Aber ist die Zurückhaltung der Muslimbrüder nicht auch etwas Taktisches? Man kann doch schon davon ausgehen, dass so zwischen 20 und bis zu 40% hinter ihnen stehen. Wenn sie einmal an einer Regierung beteiligt sein sollten, und das könnte durchaus noch im Jahr 2011 doch der Fall sein, wie sähe das denn dann für die Kopten aus? Haben die Kopten nicht auch recht, sich etwas Befürchtungen zu machen?
Ich denke, man sollte versuchen zu differenzieren und zunächst einmal zu fragen, warum sind die Muslimbrüder so stark geworden in den letzten Jahren? Die Muslimbrüder haben das übernommen, was der Staat selber nicht leisten konnte, nämlich im sozialen Bereich aktiv zu werden, im Gesundheitsbereich aktiv zu werden etc. Sie haben also bei der Bevölkerung deswegen auch sehr großen Anklang gefunden, weil sie geholfen haben, wo der Staat nicht einspringen konnte oder nicht wollte. Das ist relativ klar, dass man das macht, weil wer mir hilft, der ist mein Freund. Den wähle ich auch. Andererseits, und das spürt man jetzt wirklich mit Händen geradezu, wenn Sie einen Muslim fragen, also einen Durchschnittsmuslim, und ich kenne doch einige, die mit mir in guten Kontakt stehen, keiner sagt, oh ja, jetzt wäre doch mal wichtig, dass die Muslimbrüder rankommen. Dazu kommt ein zweites. Die Muslimbrüder setzen sich ja nicht aus irgendwelchen finsteren Gestalten zusammen, sondern das sind Ärzte, Architekten, Rechtsanwälte, hochrenommierte Menschen. Und die Forderung von dieser Gruppierung ist, Religion oder Gott soll in dieser Gesellschaft auch eine Rolle spielen. Aber selbst die Frage, wollen wir einen Gottesstaat à la Iran oder Irak, das ist natürlich weit entfernt. Das wollen die Ägypter alle miteinander nicht. So glaube ich, wenn also Wahlen sind, je später sie sein werden, desto besser wäre es für einen Aufbau eines demokratischen Systems. Jetzt spricht man so etwa von 6 Monaten. Das heißt also im August oder sowas wären dann die Wahlen. Das ist schon kurz, denn es gibt ja keine Parteien außer den von staatlicher Seite erlaubten. Das ist jetzt gerade am gebildet werden. Und ich glaube, okay, also Muslimbrüder soll man sehr genau im Auge behalten, aber sie sind nicht die Gefahr schlechthin. Da würde ich eher jetzt noch eine gewisse Gefahr sehen von den Militärs, die natürlich immer eine hervorragende Machtposition hatten, sie aber nie richtig ausgespielt haben. Aber etwa der jetzige Ministerpräsident Ahmed Shafiq ist natürlich ein hoher Militär. Die Privilegien so peu à peu abzugeben, die das Militär hatte, ist nicht leicht. Also auch da aufpassen.
Auch da aufpassen, nur bei den Muslimbrüdern nicht, um das mal etwas pointiert zu sagen. Die Muslimbrüder werden mittlerweile fast als Mutter Teresa-Schwestern dargestellt. Dabei war es ein Muslimbruder, der den Friedensnobelpreisträger Präsident Sadat ermordete, den Vorgänger Mubaraks. Haben die Kopten nicht mit Recht Angst vor Muslimbrüdern und sollten die Kopten nicht vielleicht auch als Reaktion darauf eine politische Partei gründen jetzt in diesem Umwälzungsprozess?
Ich habe spüren dürfen in diesen Tagen auf dem Tahrir-Platz, und ich war ja fast täglich drauf, dass die jungen Leute nicht das eine System, nämlich das gewaltherrscherliche System Mubarak, durch religiöse Systeme ersetzt haben wollen. Sie sagen doch mehr, wir hätten gerne einen Staat, der sich orientiert an den westlichen Modellen. Manche haben mir, auch Muslime haben mir gesagt, am liebsten wäre uns die Trennung zwischen Din und Daula, also zwischen Staat und der Religion. Aber das ist natürlich etwas, was die Quadratur des Kreises wäre für den Islam. Ich sehe nicht, dass man eine religiöse Partei errichten sollte. Das ist, glaube ich, nicht ganz im Sinne einer sich entwickelnden, ganz, ganz jungen Demokratie. Und ich sage nochmal, nachdem wir gehört haben, dass die Muslimbrüder nicht beabsichtigen, eine Partei zu gründen, sondern noch immer als einzelne Kandidaten zu agieren, solange ist da die Gefahr noch nicht so groß. Ganz genau hinschauen. Ich denke auch, man muss schauen, von wem man spricht unter den Muslimbrüdern. Es gibt sehr, sehr Liberale, sagen wir mal, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die letztlich viel mehr Religion in den Staat hineinhaben wollen. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass etwa die Scharia noch eine breitere Bedeutung gewinnen würde hier im Lande. Andererseits auch nicht vorstellen, dass Paragraph 2 in der derzeitigen Situation geändert werden würde, dass die Scharia doch die Hauptquelle der Rechtsfindung sei. Natürlich, es ist eine spannende Zeit und vieles könnte auch unter Umständen kippen, das sage ich ganz ehrlich.
Wenn der Artikel 2 der ägyptischen Verfassung nicht angetastet wird, dann würde das auch in einem neuen Ägypten bedeuten, dass zum Beispiel der Übertritt vom Islam zum Christentum richtiggehend strafbar, also verboten wäre. Ist nicht damit zu rechnen, dass sich da etwas ändert?
Doch, ich glaube, da können die Ägypter in typischer Weise nochmal differenzieren. Die Orientalen haben ja alle ihre Fähigkeit zu sagen, das ist zwar die offizielle Version, dass die Scharia die Quelle der Rechtsfindung ist, aber wir hier in Ägypten sind ein modernes Ägypten und wir sehen vieles weiter differenziert. Ich glaube in der Tat, bei dieser ganz konkreten Frage, Übertritt von der einen Religion zur anderen, wird garantiert was passieren, wenn auch gegen einige Widerstände und vor allen Dingen nicht innerhalb der ersten 6 Monate. Man könnte natürlich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Aber wer soll das tragen? Wir haben, wie gesagt, keine Parteien, die funktionabel sind. Man findet sich jetzt erst langsam zusammen. Und ich denke, hier muss man durchatmen. Wahrscheinlich wird in wenigen Tagen ein erstes Referendum stattfinden über die Veränderung einiger Paragraphen in der Verfassung. Die betreffen so Fragen wie Präsidentschaftskandidatur oder Parlament, die Länge der Regentschaft eines Präsidenten etc. Diese wirklich inhaltlich, aber wichtigen Dinge muss man wahrscheinlich in einer Stufe 2, wenn wieder ein richtiges Parlament dann da ist, angehen. Und ich glaube wirklich, wenn man sagt, wenn freie Wahlen sind, dann muss man des Volkes Stimme dann halt akzeptieren. Ich erinnere mal an die Wahlen in Palästina vor einigen Jahren, als dann Hamas sehr, sehr viele Stimmen bekommen hatte und natürlich Amerika ganz verwundert sagte, so wollen wir das ja nicht. Aber ich glaube, die Ägypter sind von anderem Schlage. Ägypter wollen jetzt nach 30 Jahren mehr Freiheit haben, mehr Mitbestimmung und keine Knechtung unter was auch immer für Systemen, seien es religiöse oder andere weltanschauliche Systeme. Schauen Sie, wir haben etwa 50% der Menschen Ägyptens, die so unter 22 Jahre alt sind. Also es ist wirklich eine Riesengruppe, die interessiert kaum mehr ganz spezifische religiöse Staatsformen, sondern sie interessiert der Westen, interessiert die Modernität, Stichwort Facebook, damit wollen sie leben.
Werfen wir noch mal bitte einen Blick auf die innere Verfassung der Kopten, bei denen gärte es ja schon vor dem Ausbruch der Revolution. Nachrichtenagenturen schreiben auch, dass viele koptische Jugendliche sehr unzufrieden gewesen seien mit der Haltung von Papst Shenouda III., der zu sehr gezögert habe während der Revolution, auf welche Seite er sich nun stellen solle. Wie stehen die Kopten jetzt da? Das ist ja für sie immer noch ein sehr unsicherer Moment.
Sie haben ganz recht, dass Papst Shenouda von der Jugend und auch von anderen kritisiert worden ist für sein sehr, sehr spätes Statement. Jetzt sagt er als Neuestes, er hofft, dass dieser Neuansatz vom Erfolg gekrönt ist. Also er steht jetzt auf der Seite der Revolution wieder. Aber im Vorfeld war es ganz klar, es war halt eine Art, die Politik als Minderheit gegenüber der Mehrheit zu gestalten, zu sagen, wir halten uns zu Mubarak und der Mubarak geht uns eigentlich ganz gut. Wir haben gewisse Freiheiten und wir wissen nicht, was kommt. Die Chimäre der Muslimbrüder war doch immer da. Viele Kopten sind verunsichert, was die Haltung der Kirche anbelangt. Aber auch da ist keine Einheitlichkeit zu spüren. Gerade etwa unser Auslandsbischof in Deutschland, Bischof Damian, den ich sehr, sehr schätze, hat eine doch sehr, sag mal, ängstlich kämpferische Haltung gegenüber der Zukunft, was jetzt so kommen wird. Er sieht nicht so optimistisch die Zukunft, wie das der Papst Shenouda jetzt wiederum macht. Also eine Einheitlichkeit vermisst man und deswegen sind natürlich auch die normalen Kopten eher verunsichert. Es hat wohl getan, dass man in den letzten Tagen der Demonstration und auch danach Halbmond und Kreuz miteinander vereint gesehen hat. Es hat wohl getan auch, dass ein Scheich und ein Priester auf dem Tahrirplatz miteinander waren. Und es war sehr schön zu sehen, dass bei den jeweiligen Gebeten die andere Religionsgemeinschaft die Betenden geschützt hat. Auch das war wirklich eine moving situation. Es hat sehr bewegt. Aber es spricht natürlich nicht für die Gesamtsituation. Das wäre viel zu idealistisch zu sehen. Andererseits, ich bin ja schon seit 16 Jahren hier, das habe ich immer wieder gehört, eigentlich ist der Ägypter kein religiöser Fanatiker. Und das ist auch meine eigene persönliche Erfahrung. Man ist fähig, dem anderen seine Religion zu lassen. Und wenn das so sich entwickeln würde und nicht radikale Elemente mit ihren Reden das Volk verunsichern würden, dann wäre es sicherlich eine gute Zukunft.
Pfarrer Schrödel, Sie haben in den letzten 2 Monaten eine Revolution wirklich hautnah miterlebt. Wie war denn das für Sie? Erzählen Sie mal, wie war das?
Ja, war eine schwierige Situation. Das Ganze ging ja los am 25. Januar. Und dieser 25. Januar war die Initialzündung auch eines gewissen Exodus. Denn in den Tagen darauf haben sehr viele Angehörige der Deutschen, die hier arbeiten, das Land verlassen. Und auch jetzt noch, wir hatten gestern gerade nochmal Pastoralratssitzung, haben wir festgestellt, dass viele unserer deutschen Gemeindemitglieder einfach noch nicht wieder da sind. Manche sich sogar entschlossen haben, ganz wegzubleiben, einfach eine große Unsicherheit spüren und sagen, das hat keinen Sinn, mit Kindern etwa hierher zu kommen ins Land. Auch jetzt ist ja noch Revolutionszeit, das soll man nicht verkennen. Es ist nicht alles at ease und ganz einfach und alles wieder normal, nein. Wir sind noch in einer Phase, vielleicht die nicht mehr so angespannt ist, aber doch eine Phase des Umbruchs. Wir haben in der ersten Woche jeden Morgen die Menschen, die ja auch von Ausgangssperre betroffen waren etc., morgens um 9 Uhr gesammelt und haben Heilige Messe gefeiert und haben dann anschließend Kaffee getrunken und uns ausgetauscht. Wie war die Nacht? Habt ihr Angst gehabt vor den Schüssen? Denn überall waren in den ersten 14 Tagen und vielleicht auch 3 Wochen Schüsse des Nachts zu hören, seien es Warnschüsse, seien es wirkliche Gefechte. Gerade in den Stadtrandgebieten, wo Europäer mehr leben, war es eine sehr, sehr schwierige Situation, nachdem dann die Polizei weg war. Wir mussten durch Telefonkette und Telefonanrufe doch sehr viel Arbeit leisten, aber das wurde auch sehr, sehr gerne angenommen. Es war dann für mich persönlich eine dramatische Situation, als ich dann am Sonntag vor dem Rücktritt des Präsidenten oder vor der Erklärung, dass er zurückgetreten sei, die Heilige Messe hatte, und zwar in Babeluk, das ist mitten in der Stadt drinnen, etwa 300 Meter vom Innenministerium entfernt. Und über uns kreisten stets und ständig die Hubschrauber. Also dieses Geräusch kann man ja nicht abschalten und es ist wirklich eine bedrohliche Sache eigentlich. Und da in dem Moment dachte ich auch, wo bin ich jetzt eigentlich? Ne? Und es war für die Deutschen dann eben immer wieder gut, sich um den Altar zu versammeln und zu sagen, aber der liebe Gott, der schützt uns schon. Nach dem 11. September, Entschuldigung, nicht der 11. September, sondern natürlich der 11. Februar.
Das ist aber ein schöner Versprecher.
Ja, gell? Also nach dem 11. Februar, nach diesem Rücktritt, war dann eine große Freude spürbar. Wir haben mehrfach auf dem Tahrirplatz zusammengestanden und da kamen dann eben auch viele Deutsche, die hier ausgeharrt haben und man hat sich umarmt und hat gesagt, so, der erste Schritt wär geschafft. Und die Freiheit war wirklich mit Händen spürbar. Für mich war das jetzt quasi die zweite Revolution nach 1989, als die Mauer gefallen ist. Und vieles hat mich erinnert daran und auch bewegt.
Was hat Sie denn daran erinnert?
Ja, zunächst einmal auch die Tatsache, dass sowohl bei 89 als auch hier bei uns die Demonstrationen friedlich waren. Man hat natürlich im Fernsehen vielleicht jetzt nur noch in Erinnerung die Bilder der Steine werfenden Menschen oder die Bilder der Pferde und der Kamele, die da mittelalterlich auf die Demonstranten, friedlichen Demonstranten eingeritten sind. Und das war auch wirklich eine blutige, blutige Nacht. Und ich kann das nur insofern vergleichen, dass sowohl im Anfang der Demonstration als auch in den Tagen dann unmittelbar danach, nach dieser schlimmen Attacke bis hin zum 11., die Menschen in einer ägyptischen Gelassenheit demonstriert haben. Sie haben gewusst, der geht, er muss weggehen, die Regierung wird sich ändern. Es ist bewegend zu sehen, wie liebevoll man demonstriert hat. Also sogar manchmal mit ägyptischem Humor versetzt. Ich kann mich gut an ein Schild erinnern, auf dem stand, Mubarak, geh doch jetzt endlich, mein Arm wird müde, weil das Schild nicht mehr hochgehalten werden konnte. Und dann eben die große Freude, die damals auch spürbar war, 1989, bin ich extra nach Berlin gefahren, weil ich das einfach miterleben wollte. Und hier bin ich jetzt auf den Tahrir gefahren und habe die, ich sag mal, locker die Party mitgefeiert.
Gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen in der Zeit anders vorgekommen ist als sonst?
Es gibt so eine schöne, ich weiß gar nicht, ob das wahr ist, aber es gibt eine schöne Aussage, dass 365 Mal in der Heiligen Schrift vorkäme, fürchte dich nicht. Und dieses fürchte dich nicht hat eigentlich eine tiefere Bedeutung gewonnen, weil ich mir dann auch angeschaut habe, die Menschen, die da auf dem Platz standen, na gut, das waren 90% Muslime, aber Vorher war immer eine riesengroße Furcht vor dem Staat. Man hat nie was sagen dürfen über Mubarak. Wenn Polizei kam, hat man sich still verhalten und war freundlich und zurückhaltend und dachte innerlich, geh schnell weg, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich habe Angst. Und plötzlich, fürchte dich nicht. Sie sind mit strahlenden Gesichtern aufeinander zugegangen, auch auf die Restpolizei, die noch da war. Man hat die Soldaten, die dann mit den Panzern kamen, freundlich winkend begrüßt als gewisse Stabilisierungsfaktor. Und dieses fürchte dich nicht, glaube ich, hat in der Tat, das war eine wichtige Frage, die Sie gerade gestellt haben, hat in der Tat für mich eine neue Bedeutung gewonnen. Man braucht keine Angst zu haben, denn man sagt ja auf Arabisch, Rabbina Mogut, Gott ist da, der Herr ist da, und das eint übrigens, dieser Spruch eint übrigens auch Muslime und Christen.